Herzlich willkommen zum Podcast Die Energiewandler, dem Format für grüne Lösungen. Wir sind die East Energy GmbH aus Rostock und Vorreiter für innovative und nachhaltige Energieprojekte. Wir wollen mit unseren Projekten zur Reduktion von CO2 in Industrie und Wirtschaft beitragen und somit die Klimawende aktiv vorantreiben. In diesem Podcast wollen wir aber nicht nur über unsere Projekte sprechen, sondern auch mit anderen Experten und Entwicklern und Entscheidern über die grüne Transformation und erklären die komplexen Prozesse rund um erneuerbare Energien. Kommen Sie mit uns auf eine spannende Reise in die Welt der grünen Zukunftstechnologien und abonnieren Sie uns fleißig.
Ja, herzlich willkommen bei den Energiewandlern, dem Podcast für grüne Lösungen. Unser Thema im Podcast ist ja hier so ein bisschen die Green Economy und die Dekarbonisierung unserer Wirtschaft. Und wir haben bereits zahlreiche Folgen gehabt mit Akteuren aus der Wirtschaftsförderung zu grünem Wasserstoff, zu speziellen Themen aus der Projektentwicklung, aus unserem Unternehmen auch selber und das Thema Sektorenkopplung umfassend beleuchtet. Und heute wollen wir mal einen Blick auf ein anderes Cleantech-Thema werfen, welches uns bei East Energy und auch bei anderen Projektentwicklern, glaube ich, schon so manches graues Haar beschert hat. Und das ist das Thema Datenmanagement, also den Umgang, die Verknüpfung und die Auswertung von Daten. Und dazu habe ich mir heute einen herausragenden Gesprächspartner eingeladen. Mein heutiger Gast ist Dr. Oliver Schmidt von der Firma DVLP Energy. Hallo Oliver. Ich würde dich bitten, dich unseren Hörern einmal kurz vorzustellen, so persönlich, bevor wir dann auf DVLP zu sprechen kommen.
Hallo auch erstmal meinerseits und vielen, vielen Dank für die Einladung. Wenn ich mich ganz kurz vorstelle, ich bin Oliver, ich bin Gründer und oder einer der Mitgründer und CEO von DVLP.energy. Ich komme ursprünglich aus Berlin, aber genau, ich habe mich dann eigentlich im Studium auf die Erneuerbaren eingeschossen. Ich habe in der Schweiz an der ETH und in England am Imperial College London Maschinenbau mit Fokus auf Erneuerbare studiert und bin eigentlich seitdem großer Fan von der Energieindustrie generell, aber auch von den Erneuerbaren. Nach dem Studium habe ich 2 Jahre bei E.ON gearbeitet. Also praktisch meine berufliche Laufbahn dann in Essen begonnen, war dort in der internen Beratung und ja, habe praktisch den Maschinenraum von so einem großen Energieversorger kennengelernt. Und das war auch unglaublich spannend. Aber wie gesagt, Faszination war dafür Erneuerbare und deshalb habe ich mich dann nach 2 Jahren entschlossen, zurück nach London ans Imperial zu gehen, um zu Energiespeichern zu promovieren. Ja, das war 2015, das war eine total spannende Zeit. Es gab bereits viel Erneuerbare. Und die Thematik, wie man das in unser Energiesystem integriert, kam auf. Und deshalb habe ich dann zum Thema der künftigen Kostenentwicklung verschiedener Speichertechnologien sowie der Mehrwert von Stromspeichern in unserem Energiesystem promoviert. Und das war natürlich auch total spannend. Das ist immer noch eines meiner Herzensthemen, Energiespeicher. Aber genau, danach bin ich dann zurück nach Berlin gekommen, habe bei der Beratung Apricum gearbeitet. Das war auch toll, weil das war wirklich dann der Fokus auf die Erneuerbaren. Haben wir verschiedene Unternehmen bei ihren Projekten bezüglich erneuerbaren Energien beraten. Ich habe auch wirklich mal kennengelernt, was Projektentwickler sind. Und genau, das hat letztendlich dann auch dazu geführt, dass ich vor 3 Jahren DVLP mitgegründet habe.
Genau, dürfen wir nicht vergessen zu erwähnen, dass du deine Erkenntnisse zum Thema Batteriespeicher noch in einem Buch zusammengefasst hast. Und das heißt Monetizing Energy Storage und ist ganz normal im Buchhandel wahrscheinlich zu beziehen, oder?
Genau, ja. Ja, vielen Dank. Also es war immer mein Wunsch, dass meine Doktorarbeit auch lesbar ist. Und deshalb habe ich danach noch ein bisschen Zeit darauf verbracht, es in ein Buch zu gießen. Genau, das ist bei Oxford University Press erschienen. Man kann es aber, glaube ich, habe es jetzt gar nicht genau auf dem Schirm, aber man kann es auch generell online bei anderen Buchhändlern kaufen. Und genau, also ich glaube, das ist einfach mal, ist natürlich Englisch, weil ich in England promoviert habe, aber es ist eigentlich generell eine gute Einführung, unabhängig, was Energiespeicher sind, also was es für verschiedene Technologien gibt, wie man die Dinger versteht. Ja, die können ja ausspeichern und einspeichern und das in verschiedenen Dauern und mit verschiedenen Anzahlen von Zyklen und so. Also jetzt mal so eine grundlegende Einführung technoökonomisch, was sind Speicher, was gibt es da für Technologien, wie viel kosten die, für welche Anwendungen sind die geeignet und eben dann genau auch auf der Seite, es gibt ja so viele Anwendungen, die Speicher bedienen können. Mal so einen Überblick, was genau können Sie machen? Warum ist es gut, wenn Sie mehrere Sachen auf einmal machen? Das heißt, deshalb kann ich das Buch da jedem ans Herz legen, der in dem Bereich aktiv ist.
Also ich glaube, wir sollten vielleicht mal ein paar Stück kaufen und in Berlin im Bundestag verteilen, damit auch die Vorteile von Batteriespeichern verstehen und auch den Sinn und Zweck dahinter. Aber nach deiner umfangreichen Erfahrung, die du gesammelt hast in der E-Branche, hast du dich ja entschlossen, selber zu gründen. Und zwar die Firma DVLP.energy. Und wir sind bei East Energy halt auch Anwender von DVLP.energy. Und vielleicht kannst du unseren Hörern einmal kurz erläutern, wie du auf die Idee dazu gekommen bist und was das Geschäftsmodell ist und das Besondere.
Definitiv vielleicht ganz kurzer Einwurf noch zu dem Buch Monetizing Energy Storage, weil du gesagt hast, gern an die Politik. Ich habe das Gefühl auch gern an die Netzbetreiber, weil ich glaube ich auch die Vorteile von Batteriespeichern ja nochmal genauer untersuchen soll. DVLP, ja, wie bin ich da irgendwie drauf gekommen, beziehungsweise ich und meine Mitgründer drauf gekommen und was ist das Geschäftsmodell? Prinzipiell hatte ich schon immer das Bedürfnis, irgendwie mal ein eigenes Produkt zu bauen. Das war auch der Hintergrund, dass ich dann nochmal promoviert habe und dann nochmal in die Beratung gegangen bin. Das heißt, es war schon immer ein Bedürfnis, aber ich bin jemand, der irgendwie schon so eine konkrete Idee haben will. Und die kam dann eben erst in der Zeit, als ich bei Apricum gearbeitet habe, beziehungsweise kurz danach. Und zwar war die Motivation, wie kann man die Energiewende beschleunigen? Also etwas, was ich heute eigentlich auch gerne sehen würde in Deutschland. Das heißt, wie kann man das weiter beschleunigen? Und das war 2022, 2023 die Zeit, wo Enpal, 1,5 Grad sehr viel auch Schlagzeilen gemacht haben, weil sie eben das Aufdachsegment für Solaranlagen ja automatisiert, professionalisiert haben. Und da kam so ein bisschen der Gedanke, okay, was kann man denn eigentlich in der Freifläche machen? Freiflächen, Solarparks, Freiflächen, also Windparks, Wasserstoffparks, Batterieparks. Und das Gute war, dass ich eben bei Apricum mit Projektentwicklern zusammengearbeitet hatte und mit denen das Gespräch suchen konnte. Und da kam eben dieser Punkt Datenverfügbarkeit auf als ein großes Problem, um geeignete Flächen für diese Parks zu finden. So wie eben die Notwendigkeit von verschiedensten Tools, die man nutzen muss. Ja, ich brauche irgendwie Google Maps für so eine Satellitenkarte. Ich brauche OpenStreetMap, weil Netzdaten sind ja nicht öffentlich, sondern nur dort von denen, die sie eingezeichnet haben, verfügbar. Ich brauche irgendwie Katasterdaten bei Katasterämtern. Also es ist wirklich ein Puzzle, wo man die verschiedenen Informationen findet und wie man sie verfügbar macht. Das heißt, das ist eigentlich die Idee hinter Develop oder DVLP, dass wir all die Daten, die relevant sind für Projektentwicklung in Deutschland, in einem Tool zusammenführen und dort auch nutzbar machen mit verschiedenen Funktionen. Das heißt, ich kann direkt eine sogenannte Weißflächenkartierung machen, um eine geeignete Fläche irgendwo zu finden in meinem Suchraum und kann auch direkt die Flurstücke extrahieren, um eben die Eigentümerinformationen in Erfahrung zu bringen, kann mal eine 3D-Visualisierung machen. Das heißt, das ist die Grundidee, Daten und Funktionen. Und genau, dieses Produkt bieten wir Projektentwicklern an in Deutschland und auch in Italien. Wir gehen gerade nach Italien, um eben dort deren Arbeit zu vereinfachen. Sodass eben ja bessere Flächen in kürzerer Zeit identifiziert und zu Solarwindparks, Batterieparks entwickelt werden können.
Also ist es so, dass in Deutschland viele Daten, die Projektentwickler wie wir zum Beispiel auch brauchen, schon vorhanden sind, nur in unterschiedlichen Systemen und ihr strukturiert und bündelt die dann und macht die auswertbar. Kann man das so zusammenfassen?
Ja, kann man. Es ist natürlich ein Spektrum. Ne? Das eine ist, die Daten sind öffentlich, aber wir sind ein föderalistisches Land in verschiedensten Geoportalen der einzelnen Bundesländer. Ja, also der eine Mehrwert ist, dass man die mal findet und zusammenträgt. Die nächste Stufe ist natürlich, dass viele Daten auch gar nicht verfügbar sind. Wir haben die Auslastung des Stromnetzes zum Beispiel, wo wir dann mit verschiedenen Modellen unterstützen können. Oder eben auch Entscheidungen von Gemeinden. Ja, die Ratsinformationssysteme, weiß nicht, wie viele davon schon gehört haben oder wie viele da gerne unterwegs sind. Das ist relativ schwer zu durchforsten. Und sowas fördern wir also auch zutage, um eben da eine sehr gute Datengrundlage zu schaffen.
Also ihr seid ja im Prinzip ein Softwareentwickler, der alle diese Daten zusammenführt und grafisch und visuell auf einer Plattform in einem Frontend zusammenführt und für uns als Projektentwickler nutzbar macht. Inwieweit habt ihr immer mal wieder mit dem Thema Datenschutz und der Einhaltung von Datenschutzstandards zu tun? Und ist das ein großes Problem für euer Geschäft?
Eigentlich nicht. Also dadurch, dass wir zum einen Daten zutage oder in unserem Tool zusammenführen, die öffentlich sind, gibt es da keine Beschränkungen. Das andere, hatte ich gesagt, sind Daten, die wir selber erarbeiten mit den öffentlichen Daten und eigenen Modellen. Wo der Datenschutz sehr relevant ist, ist, wenn es um Eigentümerdaten geht. Ja, wer besitzt welches Flurstück? Das ist auch eine Dienstleistung, die wir für unsere Kunden anbieten. Das heißt, dass wir für bestimmte Flächen dann an die Katasterämter herantreten, um die Eigentümerinformationen zutage zu fördern und dann für den Kunden in das Programm einzuspielen. Aber das ist rechtlich über Auftragsverarbeitungsvereinbarungen und Autorisierungsschreiben abgedeckt. Das heißt, von daher ist es natürlich ein Punkt, den wir auf dem Schirm haben, der wichtig ist, der uns in unserer Arbeit aktuell zumindest aber nicht behindert.
Das finde ich jetzt, um ehrlich zu sein, ein bisschen überraschend, weil bei der Digitalisierung der Verwaltung hört man ja immer wieder, dass dieses Thema Datenschutz und Datenschutzbestimmungen ein großes Hemmnis für eine umfassende Digitalisierung ist. Und dass ihr das gar nicht so wahrnehmt, ist schön, aber für mich auch ein bisschen überraschend.
Wenn ich da nachhaken darf, ne, ich spreche von den Daten, die wir im Tool haben, ne, Daten, die verfügbar sind, die wir einarbeiten. Ich glaube, wovon ich jetzt nicht gesprochen habe, sind die Daten, die ja nicht verfügbar sind. Ja, Stichwort Stromnetz, Redispatch, wer wird wann abgeregelt, was eben von 5 Netzbetreibern veröffentlicht wird, aber von allen anderen nicht, wegen Datenschutz. Ja. Der Verlauf von Stromtrassen, was von Netzbetreibern nicht veröffentlicht wird, obwohl es auf OpenStreetMap einsehbar ist oder auf Satellitenkarten, wegen Datenschutz. Das ist hier allerdings sicherheitsrelevant. Und natürlich auch diese Ratsinformationssysteme, wo auch noch nicht alle Informationen drin sind, die relevant sind, wegen Datenschutz. Also da ist das natürlich ein großes Thema, dass eben bestimmte Daten überhaupt nicht verfügbar sind wegen Datenschutz.
Bei dem Thema Stromnetze sprichst du einen Punkt an. Also wir haben uns früher hier bei Google Earth selber die Trassen nachgezeichnet, damit wir einen Überblick haben, wo denn das Stromnetz überhaupt ist. Und da ist euer Tool natürlich eine super Erleichterung. Ne? Man kann ja vom Höchstspannungs- übers Hochspannungsnetz bis in die Mittelspannung quasi alles nachvollziehen. Wollen wir mal für unsere Hörer darstellen, wie denn so eine typische Flächensuche abläuft. Also ich bin jetzt ein Projektentwickler, ich habe einen Eigentümer an der Autobahn im 200-Meter-Streifen, das ist ein sehr privilegierter Bereich. Und der sagt, du, ich würde gerne hier mein Land, meinen Acker verpachten für eine PV-Anlage. Und dann sagen wir als Projektentwickler, ja, cool, klingt erstmal nach einem guten Projekt. Ich check mal in die Fläche, ob die denn überhaupt geeignet ist. So, und dann suche ich mir die bei euch im Tool. Was kann ich dann da genau abprüfen?
Ja, sehr schönes Beispiel. Ist jetzt, glaube ich, einer von zwei wesentlichen Wegen, wie man unser Tool nutzen kann. Hier ist jetzt das Beispiel, dass man schon eine konkrete Fläche hat, die man jetzt recht schnell auf Eignung prüfen möchte, ne? Weil im schlimmsten Fall sagt ihr, hey, das passt, macht dann eine Netzanschlussanfrage, redet mit der Gemeinde und irgendwie im zweiten Auslegungsverfahren kommt dann raus, dass da eigentlich ein Biotop auf der Fläche ist und die ganze Arbeit war umsonst, ne? Und deshalb könnt ihr bei uns im Tool diese Fläche markieren, könnt einen Prüfbericht drüber laufen lassen. Da habt ihr vorher festgelegt, welche Kriterien geprüft werden sollen. Zum Beispiel, ist da ein Biotop, ist da ein Natura 2000 Gebiet, wie weit bin ich von der nächsten Siedlung entfernt, wie weit ist die nächste Trasse entfernt, ist die denn schon überlastet oder nicht. Und dieser Prüfbericht, wenn ihr den definiert habt, der läuft 1, 2, 3 Sekunden und zeigt euch dann direkt auf einen Blick, geeignet oder nicht geeignet. Ne? Beziehungsweise auf 10% der Fläche ist ein Biotop. 10 weitere Prozent der Fläche sind im 30 Meter Puffer vom Wald, wo man laut Baugesetzbuch auch nicht bauen darf. Die nächste Trasse ist 5 Kilometer entfernt und ist nicht überlastet. Ne? Das heißt, ihr könnt dann mit diesem Bericht sofort entscheiden, okay, mache ich hier weiter oder mache ich nicht weiter? Und am Ende hier raus spart euch das natürlich extrem viel Ressourcen, falls die Fläche nicht geeignet ist. Und wenn sie geeignet ist, dann könnt ihr wenigstens sicherstellen, dass ihr hier auf die richtige Fläche eure Ressourcen setzt.
Ja, cool. Und sag mal, gibt es bei euch auch so Features, mit denen ich dann sofort sehen kann, bevor ich eine Netzanfrage beim Netzbetreiber gemacht habe, wo ich eigentlich nur 8 Wochen auf die Antwort warten dürfte, wo wir aus der Praxis alle wissen, das dauert viel, viel länger. Oder man kriegt auch manchmal gar keine Antwort. Ob ich denn eine Chance habe, die Anlage auch ans Netz anzuschließen?
Genau, ja, das ist ja der Punkt Netzdaten, wo wir eben sehr, sehr viel arbeiten. Also zum einen siehst du bei uns im Tool die durchschnittliche Dauer die es braucht, bis der Netzbetreiber die Rückmeldung gibt. Ja, da gibt es auch Auswertungen von der Bundesnetzagentur, die wir jetzt eingearbeitet haben. Aber genau, also du hast es selber gesagt, ihr habt vorher selber die Trassen abgezeichnet von Satellitenkarten. Ganz ehrlich, so grob gesagt, machen wir auch nichts anderes, ne, um euch mal die Trassenverläufe in diesem Tool zu zeichnen, weil das eben nicht öffentlich ist. Da können wir auch noch lange drüber sprechen, ob dieses Security through Obscurity eine valide Strategie ist, aber egal. Das heißt, die Topografie zeigen wir an. Und was wir dann machen, weil natürlich keine Informationen zur Auslastung des Netzbetreibers zum Netz verfügbar sind, wir schauen uns an, okay, wo haben wir denn die verschiedenen Umspannwerke, wo haben wir die Trassen, und wir gucken uns an, wie viel erneuerbare andere Erzeuger sind denn schon gebaut, mit wie viel Leistung und wie viel Last habe ich denn auch, ja, anhand von Bevölkerungszahlen, anhand von Industrieflächen. So dass wir praktisch für jedes Umspannwerk berechnen können, hast du da mehr Erzeugung oder mehr Last? Ist das mehr, als die Trafokapazität zulässt? Und euch darüber eine Indikation geben, hey, hier geht es wahrscheinlich eher nicht oder hier geht es wahrscheinlich eher doch. Das kombinieren wir mit anderen Daten, die die Netzbetreiber zur Verfügung stellen müssen. Zum Beispiel, wo sind Engpassleitungen? Welche Netzausbaumaßnahmen sind geplant? Und aus diesen verschiedenen Punkten kann man sich eine recht gute Hypothese basteln, ob eben ein Netzanschluss wahrscheinlich ist oder nicht wahrscheinlich. Und das zeigen wir auch. Jetzt im Mai kommt die Datenebene konkret im Tool an. Ist es wahrscheinlich, ist es nicht wahrscheinlich? Sodass ihr nicht erst diese 3-4 Datenebenen durchgehen müsst. Aber am Ende ist es natürlich immer eine Hypothese. Das heißt, wir können euch da die Hypothese geben, aber am Ende ist es natürlich keine Garantie, ob der Netzanschluss möglich ist oder nicht.
Na, manchmal hat man ja eine Garantie als Projektentwickler, dann hat man nämlich eine Netzanschlusszusage bekommen und auch eine Reservierung für die anzuschließende Leistung und ist dann mit einer bestimmten Technologie unterwegs. Ne? Also ich nehme jetzt mal, ich habe eine PV-Anlage oder ich habe einen Windpark. Gibt es denn bei euch auch die Möglichkeit, wie so ein, also Netzressourcen sind ja nach wie vor knapp und was wir gerade feststellen in der Branche ist ja, dass man, wo ein PV-Park angeschlossen ist, ganz hervorragend noch einen Windpark integrieren kann. Also es ist dieses Stichwort Überbauung und umgekehrt, ne, wo ein Windpark angeschlossen ist, passt meist auch noch eine ganz gute PV-Anlage dazu und Speicher immer, weil die halt hoch sinnvoll sind. Gibt es so eine Art Matchmaking-Prozess, wo ich Netzkapazitäten, die ich selber an meinem Umspannwerk habe, quasi ausschreiben kann und andere Entwickler mit anderen Technologien finden kann, die vielleicht gerade noch einen Netzanschluss suchen?
Ja, das gibt's. Dafür ist unsere Plattform prädestiniert, weil eben viele Entwickler diese Plattform nutzen und ihre Projekte eh schon kennzeichnen, also wo die sind, welche Technologie das ist. Aber vielleicht nochmal rein prinzipiell, du sprichst was an, was mir auch total wichtig ist, dass man eben Netzanschlüsse, die ja wirklich das rare Gut sind, der Flaschenhals der Energiewende, dass man die optimal ausnutzt. Und das ist doch schade, wenn ich einen Windpark, der irgendwie nur zur Mittagsstunde voll produziert, alleine an so einem Netzanschluss habe und dieser Netzanschluss liegt praktisch brach die ganze Nacht über, die Morgenstunden, die Abendstunden. Deshalb ist das meiner Meinung nach ein Muss und die Politik sollte alles und die Netzbetreiber auch sollten alles dafür tun, dass das kommt. Was wir dafür tun können, ist einmal, dass man in unserem Tool natürlich so eine hybriden Projekte visualisieren kann, ja, Windpark neben Solarpark, um das einer Gemeinde mal zu zeigen, dass man die Wirtschaftlichkeit berechnen kann, kommt auch. Aber ganz wichtig, du sprichst an, wie komme ich denn überhaupt zu so einem hybriden Projekt? Und die Funktion, die heißt bei uns Grid Connect. Man kann praktisch für sein Projekt, das man im Tool angelegt hat, diese Funktion aktivieren. Wir gucken im 20 Kilometer Umkreis, ist da ein anderer Entwickler, der auch diese Funktion aktiviert hat. Und aktivieren kann alles heißen. Ne? Das kann heißen, ich habe einen Netzanschluss und habe dann noch Kapazität frei. Oder es heißt, ich suche einen Netzanschluss, ja, bin da offen, mit jedem zusammenzuarbeiten. Wir matchen auf jeden Fall die, die diese Funktion aktiviert haben. Und jeder kann dann entscheiden, ob er in Kontakt treten möchte mit dem anderen Entwickler oder nicht. Basierend darauf, ob es Sinn macht, zum Beispiel, wenn der eine einen Solarpark, der andere einen Windpark hat oder ähnliches.
Ja, mega cooles Feature, kann ich aus Erfahrung sagen. Und ich glaube auch, dass das dringend notwendig ist, um das Netz halt optimal auszulasten und auch Netzausbaukosten zu sparen. Ne? Also im Moment wird ja immer nur jede Leistung addiert, aber es wird nicht saldiert. Ne? Also es wird nicht geguckt, passt denn jetzt an den 60 Megawatt PV-Anschluss vielleicht noch 60 Megawatt Wind. Es ist zwar gesetzlich mittlerweile ja ein Weg eröffnet worden über diese flexiblen Netzanschlussvereinbarungen und die Überbauung von Netzanschlüssen. Aber in der Praxis ist das bei den Netzbetreibern, zumindest hier im Nordosten, noch nicht so richtig angekommen.
Ich glaube, also ich orientiere mich immer so ein bisschen an den Übertragungsnetzbetreibern, die machen, also ich hoffe, mir nimmt mir jetzt meine Direktheit nicht übel, aber die machen am Ende natürlich immer einen etwas professionelleren und fortgeschritteneren Eindruck. Und wenn ich das Reifegradverfahren, das es ja seit April gibt, richtig verstehe, dann kann man 10-20% der Punkte, die es überhaupt gibt, über hybride Projekte erreichen. Das heißt, da wird es gefördert, aber es gibt natürlich noch ganz andere Wege, das zu fördern.
Olli, zum Schluss habe ich noch ein Thema, was ja auch im Moment in aller Munde ist, und das ist das Thema KI. Ne? Setzt ihr das ein? Gibt es Features, die ihr plant in Zukunft? Ist das ein Thema, mit dem ihr euch beschäftigt?
Absolut. Also wenn wir uns nicht damit beschäftigen würden, dann würden wir als Gründer unseren Job nicht richtig machen. Was ich sagen kann, ist, dass wir natürlich KI nutzen in unserer täglichen Arbeit. Dass es im Tool selber jetzt noch keine direkten Funktionalitäten gibt, weil wir da natürlich schon schauen, dass es wirklich auch sinnvolle Sachen sind. Aber da haben wir verschiedenste Ideen, ne? Also über einen Chatbot, mit dem der Nutzer direkt reden kann, welche Restriktionen in einer bestimmten Region wirklich Anwendung finden, welche nicht, was sie bedeuten. Über ein KI-basiertes Auslesen aller Gemeindeinformationen, die wir zutage fördern, dass man wirklich auf einen Blick sieht, okay, ist die jetzt positiv oder negativ eingestellt, die Gemeinde, ohne da jetzt durch verschiedene Entscheidungen zu gehen. Bis hin zu, dass dir geeignete Flächen direkt vorgeschlagen werden, basierend natürlich auf den Restriktionen, aber auch auf historischen Projekten, welche da erfolgreich waren, welche nicht erfolgreich waren. Das sind alles Ideen, die in ein oder anderen Form kommen werden, aber aktuell haben wir noch nichts.
Okay, cool. Vielleicht eine Idee, die wir so aus unserer Praxis uns wünschen würden, wenn man große Industriekerne in Bundesländern, also in Mecklenburg-Vorpommern haben wir ja nicht so viele, aber zum Beispiel um den Seehafen Rostock einfach mal gucken würde, wen haben wir denn da als Großverbraucher? Wie könnte man da Sektorenkopplungsprojekte gestalten? Wo habe ich eine große Last im Netz? Das sind, glaube ich, auch für Projektentwickler noch wertvolle Informationen. Also vielleicht kann man da auch noch mal ein bisschen dran arbeiten und gucken, ob man da nicht Daten generieren kann.
Die Daten gibt es teilweise im Tool, da kann man sicherlich gucken, ob man da noch bessere Daten kriegt. Ne? So der Stromverbrauch jetzt konkret stündlich von einem Industrieverbraucher ist halt nicht öffentlich. Mhm. Da ist die Frage, inwiefern da jetzt KI wirklich helfen würde. Ne? Aber das nehme ich mal mit, dass die Daten, dass man da noch ein bisschen tiefer reingehen kann in die Industrieverbraucher.
Ja, eigentlich würde ja eine umfassende Netzdatenoffenlegung wahrscheinlich auch helfen. Ne? Da könnte man dann richtig was machen.
Richtig, da sind wir aber dann wieder beim sicherheitsrelevanten Aspekten.
Ja, leider. Wir haben ja im Vorgespräch uns schon relativ breit ausgelassen über die Rahmenbedingungen im Moment. Wie siehst du das denn? Was sind denn die aktuellen Herausforderungen, vor denen wir stehen?
Jetzt das ganz große Thema nochmal zum Schluss. Generell bin ich ein optimistischer Typ. Ich sehe die erneuerbaren Branche als riesen Wachstumsbranche, die auch im aktuellen Deutschland meiner Meinung nach relativ stabil ist. Wir haben natürlich jetzt eine gewisse Gegenbewegung, etwas konservativere Regierung. Aber ich glaube, wir sehen auch, was jetzt gerade in der Straße von Hormuz passiert, fördert nochmal die Vorteile von Erneuerbaren zutage. Das heißt, ich sehe es prinzipiell mal als stabil an. Klar, die Herausforderung, die ich sehe, ist, dass eine Regierung aktuell eben mehr auf fossile Energien drängt, auf Atomkraft drängt, wohingegen ja eigentlich die Realität doch die ist, dass wir Erneuerbare haben, die sind nicht klimaschädlich, die sind die günstigste Form, Energie zu erzeugen und sie sind heimisch verfügbar. Das heißt, was ich denke, was wir wirklich brauchen, ist halt eine Flexibilisierung unseres Netzes. Das ist einmal Netzausbau. Natürlich, das ist einmal Batteriespeicher, das ist einmal flexibles Lastmanagement und natürlich auch flexible Erzeugung, Wasserkraft, Biomasse. Und ich sehe eben Herausforderungen, dass die aktuelle Regierung da so ein bisschen mehr eigentlich auf die Bremse des Ausbaus der Erneuerbaren drängt, anstatt auf die Flexibilisierung unseres Energienetzes. Das Netzpaket hat ein paar positive Aspekte. Ja, es strukturiert und digitalisiert Netzanschlussverfahren etwas. Ich glaube, die ganze Diskussion zum Redispatch-Vorbehalt führt eventuell zu mehr Datentransparenz, weil ich kann ja nichts abregeln, was der Entwickler überhaupt nicht vorhersehen kann, beziehungsweise quantifizieren kann. Das heißt, es gibt Chancen, aber ich denke, ja, wir sollten eben doch mehr auf die Flexibilisierung des Energiesystems achten, anstatt den Ausbau der Erneuerbaren zu bremsen.
Eine letzte Frage habe ich dann doch noch, die ist mir jetzt gerade eingefallen. Wenn es in Deutschland dann eben vielleicht doch nicht so gut läuft, wie wir alle hoffen, plant ihr mit eurer Firma eine Skalierung ins Ausland? Also seid ihr dabei zu internationalisieren?
Ja, hatte ich vorhin ganz kurz am Rand angesprochen. Wir sind gerade, wir bauen gerade Italien auf. Das heißt, wir haben die ersten Entwickler in Italien, die das Tool nutzen, natürlich mit nicht ganz so viel Datenebenen wie in Deutschland. Aber ich glaube, das ist prinzipiell ein sehr spannender Markt und auch sehr schwierig ist, Projekte zu entwickeln. Ein Entwickler meinte zu mir, Italien besteht aus Flüssen, Bergen und Meer. Da muss man also erstmal Flächen finden. Da sind wir in Deutschland also eigentlich ganz gut dran. Und genau, also Italien machen wir jetzt und wir gehen das Schritt für Schritt an und gucken, ob eben nach Italien noch ein anderes Land kommt.
Wir überlegen immer mal wieder nach Polen zu gehen. Ist auch was geplant?
Definitiv. Polen war in einer sehr, sehr engen Auswahl. Meine Mitgründerin Olivia ist auch aus Polen. Ganz ehrlich, ist eine Stunde östlich von Berlin. In Polen hatten wir die Wahrnehmung, dass es in den letzten 3 Jahren stark geboomt ist und jetzt so ein bisschen wieder so ein Bremsmoment eintritt. Das heißt, wir dachten, dass dieses Jahr vielleicht nicht das Perfekte ist, aber vielleicht dann nächstes Jahr.
Okay, da freuen wir uns drauf. Oliver, ich danke dir für das aufschlussreiche Gespräch. Ich hoffe, wir haben unseren Hörern die WLP.energy vorgestellt und ja, herzlichen Dank, dass du Zeit für uns gefunden hast.
Ja, vielen Dank euch für die Einladung, hat mich riesig gefreut und euch noch einen schönen Tag.
Tschüss.
Tschüss.